Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Da fällt mir dazu ein, vor 3 Jahren haben sie auf dem Balkon gestanden und haben für uns geklatscht. Danke für nichts, war meine Antwort darauf. Weil davon können wir uns nichts kaufen. Es war die Rede davon, dass die Pflege gewertschätzt werden muss. Wo ist diese Wertschätzung jetzt? Die Verhandlungen laufen, die gehen morgen weiter. Wir hoffen, dass es dort zu einem ordentlichen Abschluss kommt, dass wir einfach auch alle was davon haben. Die Löhne bleiben seit Jahren gleich und mit diesem ganzen Inflationsniveau verdienen wir ja 10% weniger oder 9% weniger. Also ist unsere Arbeit 9-10% weniger wert. Und das ist einfach eine Schweinerei und das kann nicht sein. Und das ist auch der Grund, warum wir heute hier sind. Denn heute ist kein Arbeitstag, heute ist... Heute ist kein Arbeitstag, heute ist... Heute ist kein Arbeitstag, heute ist...
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Ich bin Mia Smettern, und ich arbeite seit 5 Jahren im Konzeptwerk zum Thema Care-Arbeit, Feminismus und Wirtschaft. Und ich rede im Rahmen dieses Podcasts mit tollen Gästen aus der Praxis, aus der Wissenschaft und aus sozialen Bewegungen über alle möglichen Facetten von Care-Arbeit. Und das mache ich heute nicht alleine. Ich freue mich sehr, heute hier mit Chris Neufer gemeinsam im Studio zu sein. Chris, magst du dich kurz einfach selbst vorstellen?
Klar, sehr gerne. Ich bin Chris Neufer und arbeite seit November diesen Jahres im Konzeptwerk zum Thema Care-Arbeit und Wirtschaft. Diese Folge hosten Mia Smetan und ich gemeinsam.
Genau. Und das machen wir, weil ich Ende diesen Jahres das Konzeptwerk verlasse und damit auch den Podcast abgebe, und zwar an dich, Chris.
Genau. Und ich freue mich sehr, ab Januar Danke für nichts zu hosten. Und bin neugierig auf die spannenden Gespräche mit interessanten Gästen über ihre Erfahrungen und ihr Wissen zu Care-Arbeit.
Und wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, ist diese Folge heute zum Thema Arbeitskämpfe am Universitätsklinikum in Leipzig.
Und am Anfang haben wir einen tollen O-Ton gehört, in dem coolerweise sogar der Titel unseres Podcasts vorkommt. Den O-Ton habe ich am 6. Dezember eingesammelt, als ich den Streikposten am Universitätsklinikum in Leipzig besucht habe. Danke an Sarah vom UKL für die kämpferische Rede.
Die Streiks am UKL reihen sich in eine ganze Menge von Auseinandersetzungen um bessere Arbeitsbedingungen ein, die uns das ganze Jahr über begleitet haben. Ob in kommunalen Krankenhäusern, bei der Müllabfuhr oder in Kitas und Schulen. Die Liste von Berufsgruppen, die dieses Jahr gestreikt haben, ist wirklich sehr lang. Und das zeigt, die Preissteigerungen der letzten 2 Jahre betreffen viele von uns und machen den Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen dringlicher denn je.
Ja, und viele der Betriebe, in denen gestreikt wurde, sind essentieller Teil der Infrastrukturen, die Leben möglich machen. Und gerade wird ja um die Schuldenbremse und den Bundeshaushalt der Bundesregierung gerungen, was die Frage aufwirft, wie viel Wert sprechen wir gesellschaftlich Care-Tätigkeiten bei? Wie sichtbar sind eigentlich Stress, Überlastung im Care-Bereich und wie viel Geld bekommen eigentlich diejenigen, die den Laden am Laufen halten?
In dieser Folge schauen wir auf einen ganz spezifischen Bereich der Care-Arbeit, auf die Krankenpflege in Krankenhäusern. Wir besprechen, wie dort darum gekämpft wird, Care-Arbeit eben anders zu organisieren und besser zu entlohnen.
In den letzten Monaten haben nämlich Beschäftigte im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder, kurz TVL, für höhere Löhne gekämpft. Die Unikliniken in Deutschland sind Teil des TVLs. Verdi verhandelte seit Ende Oktober diesen Jahres mit den LandesfinanzministerInnen über einen neuen Tarifvertrag. Und am Samstag, dem 9. Dezember, wurde nun eine Einigung erzielt, über die in den nächsten Wochen die Mitglieder der Gewerkschaften abstimmen. Falls die Mehrheit der Einigung zustimmt, erhalten alle Beschäftigten im TVL einen Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro und eine Lohnerhöhung von 5,5% bei einem Sockelbetrag von 200 Euro. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes.
Genau, und wir sprechen heute mit unserem Gast Katharina Jüttner über die Arbeitskämpfe der letzten Wochen. Katharina ist seit 8 Jahren Krankenschwester am Universitätsklinikum Leipzig, kurz UKL. Wir freuen uns riesig, von Ihren Erfahrungen in der Care-Arbeit im Zentral-OP und Ihrer Perspektive auf die Tarifrunde zu hören. Und natürlich wird sie uns auch Einblicke geben, wie wir Sorgearbeit anders organisieren könnten.
Das Interview haben wir in der Woche vom letzten Streiktag und der letzten Verhandlungsrunde geführt. Die Ergebnisse standen noch aus.
Fragt ihr euch auch manchmal, wie ein Gesundheitssystem aussehen könnte, das nicht von Stress, Geld und Knappheit bestimmt wird? Dann bleibt bis zum Ende der Folge dran, denn genau darum geht es heute in unserer Vision. Doch nun wünschen wir euch erstmal viel Spaß bei der Folge und los geht's mit den News. Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit.
Zuerst schauen wir heute auf die drastische Lage des deutschen Kita-Systems. Laut aktuellem Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme fehlen bundesweit fast 430.000 Kita-Plätze. Eine kürzlich veröffentlichte Recherche von Korrektiv unterstreicht den Notstand und macht deutlich, das zentrale Problem ist der Personalmangel. Bei der Recherche von Korrektiv wurden zwischen Anfang Oktober und Mitte November knapp 6.700 Personen zu ihren Erfahrungen befragt.
Hier quatsche ich dir kurz rein mit einer kurzen Anmerkung. Diese Umfrage ist nicht repräsentativ und gibt uns trotzdem detaillierte Einblicke in die Auswirkungen des Personalnotstands in Kindertagesstätten.
Die Umfrage kommt unter anderem zu diesen Ergebnissen. Mehr als die Hälfte der befragten Kita-MitarbeiterInnen sagen, dass sie dauerhaft unter großem Stress und hoher Überlastung arbeiten. Das führt auch dazu, dass die Gewalt gegenüber Kindern zunimmt. Fast jeder 20. befragte MitarbeiterIn berichtet, dass Grundbedürfnisse wie Windeln wechseln nicht mehr erfüllt werden können. 20% der Kita-MitarbeiterInnen gaben an, ganz allein mit Gruppen von Kindern zu arbeiten. Das hat zur Folge, dass Unfälle spät gesehen werden, MitarbeiterInnen ihren körperlichen Bedürfnissen nicht nachgehen und Kinder nicht ihre vorgesehene individuelle Förderung erhalten. Als Antwort auf den Notstand finden seit Mitte Oktober wöchentliche Mahnwachen unter dem Motto »Es donnert in den Kitas« statt, auch um Menschen ohne junge Kinder für das Thema zu sensibilisieren. Die Gewerkschaft Verdi fordert außerdem einen bundesweiten Kita-Gipfel. Wenn ihr selbst aus Solidarität oder eigener Betroffenheit gegen den Notstand aktiv werden wollt, findet ihr in den Shownotes einen Link zu einer Aktionskarte von Korrektiv. In den letzten Wochen dominiert das Thema Schuldenbremse und Haushaltseinsparung wieder die Medien. Wir wollen hier mal einen näheren Blick darauf werfen, was das zukünftig für Care-Arbeit bedeutet. Im aktuell geplanten Bundeshaushalt für 2024 sind massive Kürzungen im sozialen Bereich vorgesehen. Betroffen sind dabei Migrationsberatungen, die Pflege, die psychosoziale Versorgung von geflüchteten Menschen, Schuldnerinnenberatungen, Freiwilligendienste, die Kinder- und Jugendhilfe und Beratungen für Lohnarbeitssuchende. Die Mittel sollen insgesamt um ca. 25% gestrichen werden. Um ein paar Beispiele hervorzuheben. Für die Kindergrundsicherung sind aktuell 2 Milliarden Euro vorgesehen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte 12 Milliarden Euro und die Diakonie Deutschland 20 Milliarden Euro gefordert, um Kinderarmut wirksam anzugehen. Außerdem soll die Unterstützung in Form von Beratung und Therapie für psychisch belastete und traumatisierte geflüchtete Menschen um mehr als die Hälfte, also 10 Millionen Euro, gekürzt werden. Auch Kürzungen in der Pflegeversicherung und Rentenversicherung sind vorgesehen, was Anhebungen der Beiträge in den nächsten Jahren wahrscheinlicher macht. Gewerkschaften, Diakonie, Caritas und weitere Organisationen kritisieren den Haushaltsentwurf und fordern einen Nachtrag, der den Bedarf von Familien, die in Armut leben, geflüchteten Personen, jungen Menschen und generell allen Menschen in Deutschland gerecht wird. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes Mitte November wird die politische Debatte um Kürzungen aber auch die Schuldenbremse wieder offener geführt. Zuletzt schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf das kommende Selbstbestimmungsgesetz, kurz SBGG. Das SBGG soll das 1981 in Kraft getretene und als verfassungswidrig eingestufte TSG, sogenannte Transsexuellengesetz, ersetzen. Am 15. November fand die erste Lesung im Bundestag statt. Begleitet wurde sie im Vorfeld und an dem Tag selber von Protesten und Stellungnahmen. So kritisieren die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, DGTI, der Lesben- und Schwulenverband in Deutschland, LSVD, und der Bundesverband Trans, BVT, einzelne Elemente im Gesetzesentwurf. Unter anderem wird am derzeitigen Entwurf kritisiert, dass er junge Trans-, Inter- und Nichtbinäre, kurz TIN-Personen, diskriminiere. Auch TIN-Personen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus würden von der Möglichkeit, Namen und Personenstand zu ändern, ausgeschlossen. Der Verweis auf Hausrecht und Vertragsfreiheit im Entwurf leistet vor allem Exklusion und Gewalt gegenüber transfemininen Personen Vorschub. Zudem sieht der Entwurf vor, dass sensible Daten automatisiert an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Kritik bringt auch das Bündnis Selbstbestimmung selbstgemacht hervor, welches in einem partizipativen Prozess ein eigenes Gesetz schreibt. Ihren Entwurf übergaben sie am 12.11.2023 Daniel Bache, Bundessprecher von Die Linke Queer. In dem alternativen Gesetzestext wird das Konzept der Geschlechtsmündigkeit hervorgehoben gegenüber dem Geschlechtszwang. Ein Link zu einer Petition für eine Verbesserung des aktuellen Entwurfs sowie des selbst erarbeiteten Gesetzesentwurfs des Bündnisses findet ihr in den Shownotes.
Jetzt steigen wir ein mit unserem Schwerpunktthema, den aktuellen Tarifverhandlungen am Uniklinikum Leipzig. Wir wollen gar nichts vorwegnehmen, sondern einfach Katharina Jüttner sprechen lassen. Sie hat uns ganz konkrete Einblicke in den Arbeitsalltag und auch den Arbeitskampf einer OP-Krankenschwester gegeben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Hi, hier ist Frauke aus dem Fundraising. Du möchtest mehr über die Arbeit vom Konzeptwerk erfahren? Abonniere unseren Newsletter auf konzeptwerk-neue-ökonomie.org und verpasse keine Infos mehr. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden angewiesen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, unterstütze uns gerne mit einer Spende, damit wir weiterhin für radikale Veränderung und eine care-zentrierte Gesellschaft kämpfen können. Vielen Dank!
Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder kämpfen in diesem Herbst für bessere Arbeitsbedingungen. Betroffen sind Angestellte, Beamtinnen von Universitäten, Mensen, Landesbaubetrieben, Feuerwehren, Küstenschutz und auch Universitätskliniken. Es ist die zweite große Tarifrunde in diesem Jahr, nachdem die Beschäftigten im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen, kurz TVÖD, im März gekämpft haben, sind es nun die Beschäftigten im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder. Die Kolleginnen, die sich die letzten Monate zusammengeschlossen haben, halten mit ihrer Arbeit ganz grundsätzliche Infrastrukturen in Deutschland am Laufen. Seien es die Straßen, die Universitäten oder eben auch die Universitätskliniken. Wir sprechen in dieser Folge mit Katharina Jüttner. Du arbeitest seit beeindruckenden 21 Jahren, als OP-Krankenschwester und bist seit 8 Jahren im OP des Uniklinikums in Leipzig. Seit 4 Jahren bist du außerdem bei Verdi engagiert, wie du uns vorab gesagt hast, und eben auch sehr aktiv in den aktuellen Tarifverhandlungen, also den Kämpfen um mehr Lohn. Genau darum soll es in diesem Interview gehen. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist, um mit uns über den aktuellen Arbeitskampf, die Erfahrungen aus dem Uniklinikum hier und Wege in eine sorgezentrierte Wirtschaft zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Bevor wir jetzt so einsteigen in die ganzen politischen und fachlichen Fragen und Diskussionen, würde ich dich gerne erstmal fragen, wie war dein Tag bisher? Wie bist du jetzt hier gerade angekommen?
Ja, also mein Tag war wie viele Tage Frühdienst im Zentral-OP der Uniklinik. 7.30 Uhr Beginn und dann, ja, ich sag jetzt mal für mich ein ganz normaler Tag im OP. Mit Springertätigkeit, mit am Tisch stehen, mit netten Ärzten heute, die eigentlich alle gute Laune haben, obwohl wir morgen streiken. Und ja, mit eigentlich einer ganz großen Gruppe netten Kollegen.
Okay, klingt nach einem ganz guten, aber auch vollen Tag.
Ja.
Genau, umso mehr nochmal Dankeschön, dass du direkt von deinem Feierabend hierher gedüst bist zu uns ins Studio. Das ist natürlich toll. Wie bist du dazu gekommen, OP-Schwester zu werden?
Mit 16 Jahren ist man ja noch nicht so wirklich Mensch, sage ich jetzt mal. Obwohl mein Sohn mir da widersprechen würde, würde ich sagen. Ja, man macht in der Schule ein Praktikum. Und dieses Schulpraktikum habe ich bei einem Arzt gemacht, in einer Praxis. Das ist zwar noch weit weg von einer Uniklinik, aber das hat mich so geprägt und so beeindruckt, dass jeden Tag was anderes ist, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und man eben doch irgendwas zurückgeben kann der Gesellschaft. Mhm. Und nicht zu verachten, im OP dann auch einfach so ein bisschen Adrenalin, was ich brauche. Ne? Und ich merke das auch jeden Tag, also dieses, dass man sich jeden Tag neu einstellen muss, dass es nicht irgendwas ist, was auf einen wartet, sondern der Aspekt, man kommt früh auf Arbeit und man weiß nicht, was man am Ende des Tages alles gemacht hat. Das fasziniert mich heute noch und lässt mich halt auch immer noch weitermachen und diesen Beruf einfach lieben.
Okay. Ja, da gibst du uns schon mal so einen kleinen Einblick auf jeden Fall in dieses Berufsfeld. Ich habe mich nämlich auch noch gefragt, wie ist denn gerade die Situation bei euch auf der Station? Also so genau von der Belastung, von den Arbeitsbedingungen oder dem Personalschlüssel?
Die werden natürlich immer schlechter. Also nicht natürlich, sondern leider. Wir wissen, die Pflege ist nach Corona, wir haben immer mehr zu tun gehabt. Das potenziert sich so sehr, dass immer mehr Kollegen diesen Druck nicht standhalten können. Dass wir so wahnsinnig viele Kollegen verlieren, sei es in ein Studium, sei es in die Wirtschaft oder auch in einfach, ja, kleinere Häuser, weil sie sagen, diese Maschinerie OP, die ja den Kliniken, also allen Kliniken, das Geld bringt. Ne? Also wir wissen, wir sind die Gelddruckmaschine eines jeden Krankenhauses. Und genau so steht natürlich das Management und der Vorstand auch hinter uns, meistens mit einer Peitsche. Und alles muss immer schneller, alles muss besser, alles muss effizienter sein. Und die OP-Säle müssen immer laufen. Und das ist eigentlich der tägliche Druck, den man mal mehr, mal weniger ausgesetzt ist. Und ja, je nachdem, wie gut man das verarbeiten oder wegatmen kann, desto mehr kann man das so ein bisschen genießen oder es halt aushalten, je nachdem, von welcher Seite man es sieht. Und ich habe eigentlich über 70 Kollegen und im Moment fehlen uns 16.
Ui.
Die einfach schon mal weg sind. Und ich weiß, zum Ende des Jahres kommen da noch mal 3 dazu. Und das ist sicherlich ein Schnitt, also das sind Kündigungen innerhalb eines Jahres, das sind natürlich auch Kolleginnen, die einfach Kinder kriegen, was wunderbar ist, aber wo man auch nicht weiß, inwieweit die wiederkommen, weil die natürlich genau wissen, was auf sie zukommt, wenn sie diesen Job machen und ein kleines Kind zu Hause haben. Mhm. Ne? Deswegen ist das ein ganz großes Loch, was bei uns immer größer wird und was natürlich vom Management versucht wird zu stopfen. Mhm. Und dieses Stopfen sieht dann teilweise so aus, dass Kollegen, die schon im OP arbeiten, aber eben fachfremd sind, halt fachfremde Sachen machen müssen. Ne? Also das Personal wird natürlich versucht hin und her zu schieben und so, dass immer alles irgendwie passt. Und das ist eine wahnsinnige Mehrbelastung für uns. Und die wird eben wirklich von Jahr zu Jahr immer schlimmer.
Du bist ja auch gewerkschaftlich aktiv. Und wir haben uns gefragt, was dich eigentlich motiviert, gewerkschaftlich aktiv zu sein und wann das für dich auch so angefangen hat.
Ja, der Anfang war irgendwie ganz spannend. Und zwar habe ich bei einem Streik mitgemacht und war noch gar kein Verdi-Mitglied und war relativ frisch in der Uniklinik und hatte davor von Gewerkschaften irgendwie noch nie so richtig was gehört und das gar nicht so richtig wahrgenommen in der Berufswelt und dachte, okay, aber wenn du jetzt an der Uniklinik bist und jetzt wird gestreikt und das war alles auch relativ entspannt damals noch gewesen und da war die Personalsituation auch noch entspannter und habe aber gedacht, okay, der Tarifvertrag, der zählt jetzt für 2 Jahre. Wir sehen uns also in 2 Jahren wieder. Dann ist das gleiche Spiel von vorne und man kann wieder gucken, was man vielleicht als Verbesserung für seinen Berufsstand und einfach für die ganze Klinik rausbekommt. Und da bin ich bei Verdi eingetreten und habe dann natürlich E-Mails bekommen. Und eine der E-Mails war irgendwann zwischendrin, dass eine Tarifkommission neu gewählt wird in der Uniklinik. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich diese Mail nicht gelöscht habe, so wie alle anderen, so wie man das dann macht. Man guckt auf einmal, swipe, swipe, swipe und ihr alles weg. So, was ist das hier für ein Mist? Diese Mail habe ich nicht gelöscht. Ich habe sie mir durchgelesen und habe gedacht, ach, das hört sich irgendwie interessant an. Da möchte ich mal hingehen. Da möchte ich mal gucken, ob ich da gewählt werden kann. Wie läuft das ab? Ich möchte gerne Informationen haben. Was ist eine Tarifkommission? Wie kann ich dort Einfluss nehmen? Und dann stand ich in einem ganz kleinen Raum mit 5 Leuten, die mich angeguckt haben. Was machst du denn hier? Oder wer bist du? Was machst du hier? Was möchtest du? Und ich gesagt, ich möchte gerne mitmachen. Und seitdem bin ich dabei. Und habe schon das Gefühl, dass man ein Stück weit Einfluss nehmen kann, Leute begeistern kann für eine Sache, was ich ganz, ganz wichtig finde, eben besonders dem Berufsfeld, was immer, immer kleiner wird und gefühlt aus unserer Sicht in der Gesellschaft nicht gesehen wird. Und dass man da einfach was ändern muss.
Ja, was für ein toller Zufall, dass du über diese E-Mail und die Einladung dann so direkt teilscheinbar geworden bist.
Ja.
Das ist richtig toll. Der Fokus in dieser aktuellen Tarifrunde zum Tarifvertrag der Länder ist die Forderung nach einer Lohnerhöhung von 10,5% und aber auch 500 Euro mehr Lohn mindestens für alle Beschäftigten. Und am Uniklinikum Leipzig habt ihr einen Haustarifvertrag oder einen Hausvertrag, der an den TVL angelehnt ist. Für was kämpft ihr also jetzt gerade konkret hier in Leipzig am UKL?
Um das so ein bisschen zu erklären, weil ich glaube, das ist für Außenstehende sehr, sehr verwirrend. Und ich habe jetzt den Bonus, dass ich natürlich in der Tarifkommission genau das mitverhandelt habe. Also ich war dort mit involviert, als sozusagen auch der Vorstand von der Uniklinik beschlossen hat, wir möchten die Entgelttabelle der Beschäftigten nicht mehr alleine aus dem Haustarifvertrag, sondern wir möchten die eben an den TVL angelehnt. Und da haben wir dann uns um die Eingruppierung gekümmert und um halt mit welchen Zahlen einfach die Tabelle dann auch gefüllt wird, dass das alles passt für uns. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen verärgert, wenn in der jetzigen Tarifvertragsrunde der Vorstand sagt, er hätte damit nichts zu tun, weil es wäre ja nur ein Partizipationsstreik und es ist ja nur angelehnt und sie können gar nichts machen. Also der Vorstand hat genau auch in diesen Verhandlungen sozusagen bei diesem Ummodeln der Entgelttabelle an den TVL mitgewirkt. Auch er wollte das, weil sonst wäre das gar nicht gegangen. Und ihm muss, weil das sind ja keine dummen Menschen, die dort sitzen und sich das überlegen, ihm war klar, dass es, wenn der TVL verhandelt wird, dass es natürlich auch ihre Klinik betrifft und dass auch die Mitarbeiter denn das Recht haben, dafür zu streiken und natürlich dann auch von einer Erhöhung profitieren. Und was das Besondere jetzt noch für uns in Leipzig an der Uniklinik ist, wir würden wirklich nur die Entgelttabelle übernehmen. Wenn man sich erinnert, vor 2 Jahren wurde auch die Entgelttabelle, da waren wir hier noch nicht so richtig gut organisiert, da waren die Streiks ganz, ganz, ganz geringe Beteiligung, das war sehr, sehr traurig. Und bei dem TVL wurde auch eine Einmalzahlung, ne? Also Sonderzahlung, Einmalzahlung, Inflationsausgleich, wie man das auch immer nennen möchte. Das ist ein nettes Mittel von den Arbeitgebern, um sozusagen alle erstmal so ein bisschen zu beruhigen. Man schüttet ein paar tausend Euro aus, hat dann das erste Jahr Ruhe. Nach dem ersten Jahr gibt es dann sozusagen die prozentuale Erhöhung für die Entgelttabelle. Und wir haben diese Einmalzahlung vor 2 Jahren nicht bekommen. Das hat alle wahnsinnig frustriert. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, das wollen wir nicht nochmal, dass das passiert. Und wenn die Entgelttabelle in Potsdam zu Ende verhandelt ist, mit den Finanzministern und mit den ganzen hohen, großen Menschen, dann müssen wir hier in Leipzig nochmal auf die Straße gehen, nochmal weitermachen, mit unserem Vorstand sozusagen für unseren Haustarifvertrag ganz alleine weiterkämpfen, dass wir auch diese Einmalzahlung bekommen. Und zusätzlich noch ein Punkt, und das ist auch strategisch von uns extra so gelegt, weil wenn man einmal die Leute motiviert hat, dann will man irgendwie gefühlt so viel durchdrücken, wie geht, ist ein ganz großes Anliegen noch der Beschäftigten die Arbeitszeit. Wir sind die letzte Klinik, die hier im Umland noch 40 Stunden arbeitet. Und wir sind dadurch nicht wettbewerbsfähig. Also der Markt für Pflegekräfte oder überhaupt für Arbeitskräfte ist leergefegt. Um jeden Mitarbeiter wird gebuhlt. Und wenn sich jemand hier in der Region die Krankenhäuser anguckt, dann ist die Uniklinik im Moment noch derjenige, der die meiste Arbeitszeit hat und das wenigste Geld bringt.
Okay, schlechte Kombi.
Genau, deswegen haben wir gesagt, wir sind auf jeden Fall auf allen Ebenen die Loser zurzeit, mhm, und das möchten wir gerne ändern. Mhm. Ne? Also ich kann es jetzt so salopp sagen, wir sind Maximalversorger mit minimalstem Gehalt.
Ja, eben, ist doch eine riesige Klinik eigentlich mit super vielen Beschäftigten.
Genau.
Ja.
Also wir bekommen auch natürlich alles, ne? Also ja, alle richtig großen Notfälle, alles, was irgendwo auf der Straße, mhm, alle schwierigen Erkrankungen. Ne? Mhm. Bei uns wird alles das gemacht, was eben sonst, ich sag's jetzt mal so böse, keiner machen möchte, mhm, oder kann, oder.
Ja, ja,
ja. Und dann eben in einer Entgelttabelle die kleinsten Zahlen drin zu haben, mhm, das frustriert.
Ja, aber auch spannend, dass du gerade sagst, also genau, dass einfach das jetzt auch so zusammenkommt und dass ihr jetzt versucht, auch den Schwung aus der Tarifrunde der Länder zu nutzen, um in eurem eigenen Haustarifvertrag bessere Sachen für euch, also bessere Arbeitsbedingungen rauszuholen. Jetzt hast du auch schon gesprochen, dass irgendwie der Vorstand auch manchmal sagt, ah, ja, also es ist ja nur so ein partizipativer Streik. Wie reagiert denn bislang jetzt so die Klinikleitung auch auf den Streik in dieser Tarifrunde?
Also ich glaube, sie waren sehr überrascht bei dem ersten Streik. Sie waren überhaupt nicht irgendwie vorbereitet. Das, was ich mitbekommen habe, waren sie sehr zurückhaltend und haben gesagt, ja, wir gucken erst mal und wir schauen mal. Und sie sind nicht davon ausgegangen, dass so viele Leute mitmachen. Ich denke, sie haben noch sich an vor 2 Jahren erinnert und dachten, na ja, da waren so 150 Leute auf der Straße. Das können wir bei 4.300 nichtärztlichen Mitarbeitern, können wir das verkraften. Mhm. Und waren da schon so ein bisschen auf dem hohen Ross. Mhm. Und hatten sich auch im Vorfeld die Notdienstvereinbarung so überhaupt nicht angeguckt. In unseren Augen schon sehr arrogant. Mhm. Und wurden dann eines Besseren belehrt, weil wir wirklich den Zentral-OP, der wie gesagt die Gelddruckmaschine ist, mhm, diese Klinik, komplett lahmgelegt haben. Mhm. Das heißt also, natürlich nicht falsch verstehen, komplett lahmgelegt heißt in einem Krankenhaus natürlich Sonntagsbesetzung. Ne? Mhm. Also es ist ja so, dass immer Notfälle, natürlich jemand da ist um Notfälle oder Sachen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, werden natürlich operiert, aber ja, alles andere nicht. So genauso wie es an einem Sonntag auch läuft.
Ja.
Okay. Und das hat, glaube ich, schon Eindruck gemacht und danach waren sie ein bisschen demütiger und haben auch angefangen, über eine Notdienstvereinbarung nachzudenken, mhm, und die ja jetzt auch ausgehandelt ist. Mhm. Ja.
Wie viele Leute haben mitgemacht bei eurem letzten Streiktag?
Ich muss gestehen, ich will jetzt nicht lügen, 800?
Mhm. Wow. Aber auch spannend, dass da die Klinikleitung quasi so, dass du meinst, sie waren so überrascht und haben das quasi nicht, mhm, kommen sehen, weil ich schon das Gefühl habe, so die wirtschaftliche Lage, also die letzten 2 Jahre haben ja vor allem mit so den Preissteigerungen und der Inflation einfach gezeigt, dass es für ganz viele Menschen das Geld schwindet im Portemonnaie und sie haben einen effektiven Reallohnverlust erlebt. Und deswegen, also finde ich selber überraschend zu hören, ne? Dass
ja, man muss da bedenken, Pflegekräfte sind eine ganz spezielle Spezies. Mhm. Die kann man sehr, sehr leicht in moralische Geiselhaft nehmen. Mhm. Und es braucht natürlich ein bisschen Zeit und ein bisschen Engagement, mhm, von Einzelnen, die Leute da rauszuholen und so ein bisschen die Augen zu öffnen und zu zeigen, also hier, auch du hast ein Recht auf Streik, auch du, mhm, darfst fordern, du musst nicht nur immer demütig sein und arbeiten und brav, mhm, nur den Blick gesenkt halten, sondern auch du darfst einmal Forderungen stellen. Und das, mhm, dauert einfach ein bisschen. Ich denke, also ich möchte jetzt nicht irgendeine Schublade aufmachen, um Gottes Willen, aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Berlin da schon ein Stück weiter sind als, mhm, hier in Leipzig. Ne? Aber alles braucht seine Zeit und ich denke, mhm, wir sind auf einem guten Weg.
Mhm. Okay, aber meinst du, dass eben auch so dieses, der Beruf ist ja da zu sein für Menschen, die es, ja, gerade extrem nötig haben, dass eben an der Stelle das auch vielen Leuten viel schwerer fällt, ja, dann für ihre eigenen Rechte einzustehen und sozusagen in dem Moment dann nicht da zu sein für Menschen, die, ja, es vielleicht brauchen. Aber genau, das ist natürlich ja auch eine fiese Masche, das gegeneinander auszuspielen.
Mhm. Genau, also wie gesagt, Pflegekräfte sind per se ja schon Menschen, die eben, mhm, da sein wollen. Mhm. Ne, also zumindest das Gros, denke ich jetzt einfach mal. Und denen es sehr, sehr schwer fällt, da jemanden sozusagen im Stich zu lassen, mhm, also in Anführungsstrichen.
Ja.
Und natürlich wird auch von der Leitungsebene oder manchmal auch von Kollegen natürlich in die Richtung auch ausgeteilt, auch von Ärzten mitunter, ne, dass, ja, gesagt, mhm, wird, die Patienten weinen wegen euch.
Oh ja, das ist ja wirklich eine Moralkeule.
Ja, und, mhm, das, also ist keine Seltenheit. Und wir wissen nicht, wo wir die Patienten hinverlegen sollen, mhm, die Termine verlegen sollen. Und wegen euch fällt das jetzt aus. Also da wird schon eine harte Gangart gefahren. Mhm. Ne? Also ich denke, keiner von der Bahn muss sich das jetzt so anhören. Mhm. Und, oder die sagen einfach, naja, der Zug fällt halt aus, dann ist es so.
Ja.
Ne? Finde ich, ja, damit ab.
Ja.
So.
Was hast du da in der Vergangenheit so Leuten gesagt oder darauf erwidert, wenn die so eine Aussage dir gegenüber gebracht haben, so die Patienten weinen wegen dir oder wegen
euch?
Ja, ich sage dann gerne, und das ist eigentlich auch die Hauptmotivation, warum ich das mache. Also natürlich, ich habe gesagt, Geld ist eine ganz große Triebfeder in dieser Gesellschaft, ne, und hält natürlich vieles zusammen und motiviert ungemein. Aber für mich ist eigentlich die Motivation hauptsächlich, diesen Beruf wieder attraktiver zu machen. Mhm. Weil wir, wie ich es ja gesagt habe, so eine hohe Personalflucht haben, muss irgendwas passieren, damit Leute sich für diesen Beruf entscheiden. Mhm. Und nicht von außen die nächste Generation nur sieht, was hier passiert und denkt, um Gottes Willen, ich würde nie im Leben Pflegekraft werden. Warum tun Menschen sich das an? Ich kann sie verstehen, weil in der jetzigen Phase, wenn ich jetzt noch mal jung wäre, ich würde das auch nicht machen. Mhm. Ich würde wahrscheinlicherweise mir auch irgendeinen anderen Beruf suchen, auch wenn er mir vielleicht nicht so viel Spaß macht. Aber die Arbeitsbedingungen sind wirklich katastrophal. Und wir müssen, egal in welche Richtung, also man ist schon so verzweifelt, dass man einfach sagt, wir müssen die Gesellschaft wachrütteln, weil was passiert, wenn nicht mehr genug Pflegekräfte da sind, wenn nicht nur an einem Tag Termine verschoben werden müssen, sondern wenn es die Regel ist, dann kann man sozusagen nach Großbritannien gucken. Da sieht man schon, wohin das führt. Da sterben die Patienten mit ihrem Krebs, bevor sie überhaupt einen OP-Termin haben. Ne? Und ich denke dann so, wenn diese Gesellschaft das möchte, dann machen wir das genauso weiter. Weil dann gibt es irgendwann keine OP-Pflegekräfte mehr und dann warten halt alle und dann weinen jeden Tag die Menschen. Und ich sage genau den Ärzten, die mir sagen, der Patient hat jetzt wegen dir geweint, dann sage ich ja. Und der Patient weint noch viel mehr, wenn es keinen mehr gibt, der meine Arbeit macht. Mhm. Weil sie alle ausgebrannt sind, einen Burnout haben, keinen Bock mehr haben, ne, oder gar nicht die Ausbildung erst zu Ende machen.
Ja. Da kann man gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben eigentlich eingangs, dass ihr morgen ja den nächsten Streiktag habt. Also genau, du bist hier sozusagen direkt, bevor es morgen ich glaube, du hast gesagt 7.30 Uhr.
Ja, für mich geht 7.30 Uhr los, weil mein Dienstbeginn 7.30 Uhr ist. Weil es ist spät für eine Pflegekraft, die normal, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die normalen Pflegekräfte von Stationen und so, die fangen um 6 an. Mhm. Ne, Streikposten sind, ich glaube, ab um 5 da. Hui. So, um die ersten sozusagen noch anzusprechen und vielleicht auch noch Menschen zu überzeugen von der Sache, die sich noch unschlüssig sind.
Und das ist euer dritter Streiktag jetzt. Nee, der vierte schon. Oh, Entschuldigung. Der vierte Streiktag. Ja, wie war das für dich, die letzten Streiktage und auch, wie guckst du auf den Streiktag morgen? Also, was ist für dich besonders herausfordernd am Streiken und an den Streiktagen?
Also man kann jetzt schon sagen, am vierten Streiktag ist man schon ein bisschen routinierter. Das beruhigt mich, es hebt einen nicht mehr so viel an. Ich erinnere mich an den ersten Streiktag, das war schon ganz schön aufregend und man hat gehofft, dass irgendwie alles passt, dass es klappt, weil, wie ich ja gesagt habe, man macht ja nicht einfach zu die Bude, sondern man muss ja trotzdem irgendwie organisieren, dass ein paar Leute arbeiten, dass die Notfallversorgung gewährleistet ist und dass alle sozusagen wissen, was sie zu machen haben und dass man auch jeden mitgenommen hat, weil es ist leider so, dass man wirklich jeden abholen muss. Oder ich möchte einfach auch jeden abholen, weil das wichtig ist. Weil ich sage, wenn wir was verändern wollen in diesem Ganzen, dann müssen wir mit jedem Menschen reden, jedem die Argumente hören, warum er vielleicht nicht streiken möchte und eben auch versuchen, Gegenargumente zu bringen, um vielleicht doch die Augen zu öffnen oder einen anderen Blickwinkel einnehmen zu lassen. Und das hat im Vorfeld natürlich sehr, sehr viel Kraft gekostet, viel Energie, das alles zu planen, die Leute sozusagen so weit zu kriegen, dass sie sagen, ja Mensch, du hast recht. Wir machen mit, wir sind mit draußen und wir wollen mal zeigen, dass auch wir wichtig sind. Mhm. Und wenn der Streiktag dann erstmal läuft, dann ist es ja fast schon dann ein Selbstläufer.
Und was war besonders schön bisher für dich an den Streiktagen?
Was mir richtig gut in Erinnerung geblieben ist, also eigentlich zwei Sachen. Den ersten Streiktag, da haben wir eine Kirche bekommen als Raum und das war natürlich atmosphärisch ganz, ganz toll. Also diese Kirche war gerammelt voll von oben bis unten und das Dach, diese ganzen Menschen zu sehen, das waren eben über 800 Leute da drinne. Das war einfach so wie so ein bisschen Gänsehautmoment, wenn dann wirklich alle auch Krach machen und dabei sind und so. Das war schön. Und bei den letzten zwei Streiktagen gab es eine größere Demo und ich bin selber diese Demo nicht mitgelaufen, weil ich ja noch eine Notversorgung sozusagen aufrechterhalten muss, weil wir das der Klinik zugesagt haben und dann muss man sozusagen vor der Klinik bleiben und wenn jetzt ein ganz, ganz akuter Notfall kommen würde, dann wäre ich reingelaufen und hätte mich natürlich um den Patienten gekümmert. Aber das Schöne dabei war, ich habe diesen Demozug gehört. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn gehört und es hat sich auch wahnsinnig gut angefangen. Ich dachte, hier, das sind die ganzen Leute, die wir motivieren konnten und die machen richtig Krach und die machen auf sich aufmerksam und laufen jetzt
cool.
richtig statt.
Ja. Das ist richtig toll. Da kommt direkt die kämpferische Atmosphäre angeschwappt, auf jeden Fall.
Ja, du hast ja jetzt gerade schon auch erzählt, dass genau an den beiden Tagen du selber so Teil der Notdienstversorgung warst, Notversorgung. Das Bestreiken von Sorgearbeit ist ja nicht so einfach und also gerade deswegen, weil sie überlebensnotwendig ist für alle Menschen. Wie funktioniert ein Streik am Krankenhaus? Du hast schon so Notdienstvereinbarungen kurz erzählt, aber kannst du nochmal ausführen, genau, was das bedeutet oder was da genau voll geplant wird?
Also die reine Notdienstversorgung, so wie wir das an dem ersten Streiktag hatten, ohne eine Notdienstvereinbarung, ist wie eine Sonntagsbesetzung. Also da wird sich angeschaut, okay, wie viele Leute sind an einem Sonntag geplant? So, und das ist in einem OP relativ einfach. Da müssen immer zwei Leute bei uns in der Anwesenheit sein tagsüber. Und dann haben wir zwei Leute im Rufdienst für den einen Fachbereich und zwei Leute im Rufdienst für den anderen Fachbereich. Also insgesamt 6 Menschen. Und genau so haben wir das angeboten. Und da muss man aus seinem Team gucken, wer können diese 6 Menschen sein? Gibt es da Kollegen, die sowieso aus welchen Gründen auch immer nicht streiken möchten? Dann spricht man die an, dass die an dem Tag dann eben arbeiten gehen. Und die anderen, die streiken, ist mitunter so, dass es mehr Streikwillige waren als sozusagen Arbeitswillige. Mhm. Dann muss man eben auch auf die Kollegen sagen, hier Mensch, wir haben eine Notversorgung zu gewähren. Leisten, wie sieht es aus? Kannst du dir vorstellen, zu arbeiten und von deinem Streikrecht zurückzutreten und so? Und das ist aber eigentlich ein sehr, sehr guter, harmonischer Prozess gewesen. Also, das hat eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert. Und mit der Notdienstvereinbarung hat die Klinik natürlich hauptsächlich darauf abgezielt, eben mehr OP-Säle zu bekommen. Ne? Weil eine reine Not-Sonntagsbesetzung wären also maximal 3 OP-Tische. Das ist von 16 OP-Tischen, schon sehr wenig. Ne? Also das tut schon richtig weh.
Ja.
So. Da weinen die Patienten.
Und wahrscheinlich auch die Klinikleitung.
Genau, auch die Chefärzte.
Ja.
Deswegen haben sie sich mit uns an einen Tisch gesetzt und haben natürlich ausgehandelt, dass sie mehr OP-Säle möchten. Und wir sind ja, also wir wissen ja um die Notlage. Wir wissen auch um die Patienten. Es ist uns auch natürlich nicht egal. Keineswegs. Ja. Mhm. Und auch, wer jetzt ein eifriger LVZ-Leser ist, uns ist auch nicht egal, wie es den Tumorpatienten geht. Wir wissen um die Dringlichkeit der Tumoroperation. Aber ich kann nur sagen, wir sind an 361 Tagen im Jahr da. 110%. Und an diesen 4 Tagen einmal nicht. Und man möge es uns nachsehen, dass dann vielleicht ein paar Patienten eben ihre Termine verschoben kriegen.
Ja.
So. Und da haben wir natürlich, sind wir drauf eingegangen, auf den Wunsch der Klinik, noch einen zusätzlichen Tisch, sodass wir mit der Notdienstvereinbarung insgesamt, also auch morgen, werden 5 Tische fahren, heißt das. Und einer davon ist ein expliziter Tumortisch, wo auf jeden Fall ein Tumorpatient operiert wird.
Daran anschließend auch noch so die Frage, wie sind deine Einschätzungen eigentlich gerade für die Tarifverhandlungen? Also ihr geht jetzt in Runde 4. Wird es die letzte Runde sein? Ja oder nein?
Also ich hoffe es eigentlich, dass es die letzte Runde wird, weil also keiner streikt wirklich gerne.
Okay.
Ne? Also es ist ja nicht, dass wir einfach hier nur Krawall machen wollen, um Gottes Willen, sondern wir wollen einfach auf die Missstände aufmerksam machen. Und eigentlich würden wir alle viel lieber in Ruhe arbeiten, um uns um die Patienten kümmern, genug Personal haben, dass wir eben alle zeitnah operieren können und keiner eben weinen muss. Aber deswegen hoffe ich, dass die Klinikchefs der vielen Unikliniken, die jetzt bestreikt werden, so viel Einfluss auf die Finanzminister nehmen können, dass es zu einem würdigen, gesichtswahrenden Abschluss kommt, wo alle irgendwie, natürlich muss es ein Kompromiss werden, so realistisch, denke ich, sind die meisten, aber so, dass jeder noch ins Spiegel gucken kann.
Ja.
Und eben auch vielleicht ein Signal gesetzt wird für den öffentlichen Dienst einfach. Und wie ich ja gesagt hatte, geht es ja für uns sowieso weiter. Und meine Hoffnung ist, dass wir auch unserer Klinikleitung mit den ersten 4 Streiktagen, die so erfolgreich waren, gezeigt haben, wie wichtig uns diese Sache ist, dass sie einfach auch schnell einlenken, schnell auf Kompromisse eingehen und dass jetzt nicht noch eine lange Streikperiode folgt.
Da habt ihr auf jeden Fall auch viel Ausdauer beziehungsweise einen langen Atem auch, ne? muss man halt auch haben in diesen Kämpfen.
Muss man. Und ich gucke da immer wieder auch nach Berlin oder nach Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich erinnere, die Kollegen in der Charité, die, ich weiß es jetzt wieder nicht genau, aber ich glaube 13 Wochen oder noch länger gestreikt haben für einen Entlastungstarifvertrag. Also es ist ja nochmal was anderes. Das ist nochmal ein Level höher sozusagen. Das trauen wir uns hier gar nicht. Ah, ja.
Vielleicht kannst du kurz erklären in 1-2 Sätzen, was Entlastungstarifvertrag bedeutet.
Ein Entlastungstarifvertrag ist für die Pflegekräfte eine Mindestbesetzung festzulegen für Stationen und Bereiche. Zum Teil gibt es das schon. Und wenn das nicht eingehalten wird oder auch wenn Dienste übernommen werden, wenn zu wenig Leute auf Station sind, dass es dort Ausgleich gibt. Dass es nicht einfach nur hingenommen wird, sondern dass dann, das ist je nach Haus unterschiedlich. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es in der Charité verhandelt wurde, aber dass man entweder Urlaubstage kriegt oder Geldzuschläge, wenn man Dienste spontan übernimmt und so. Also das ist dann je nach Verhandlungsgeschick sozusagen in dem Haus, in den Häusern unterschiedlich.
Ja.
Und das gibt es hier noch nicht. Das ist noch in ganz, ganz weiter Ferne. Da muss man noch ganz viel Motivationsarbeit und viel, viel mehr leisten hier, bis wir da hinkommen. Deswegen gucke ich voller Bewunderung nach Berlin und NRW, was die schon geschafft haben. Und freue mich aber einfach, wenn wir hier in unserer kleinen Welt unsere Arbeitszeit erstmal angeglichen kriegen und auch eine Einmalzahlung.
Ja, wir haben jetzt ja total viel über eure Forderungen gesprochen, auch über die Missstände. Und auch, du hast es ja auch zwischendurch angesprochen, die fehlende Anerkennung oder Sichtbarkeit von eurem Bereich. Und wir wollen aber gerne zum Abschluss auch noch so ein bisschen sozusagen ins Visionieren und Utopien-Spinnen kommen. Deshalb haben wir uns gefragt, oder wir machen mal so ein Gedankenexperiment zusammen sozusagen. Also wenn wir uns vorstellen, wir treffen uns in 20 Jahren wieder in einer Gesellschaft, die ökologischer ist, sozialer und die auch vielen Menschen ermöglicht, irgendwie ein gutes Leben und ein gutes Auskommen zu haben. Wie stellst du dir das vor, wie deine Arbeit dann aussieht und wie das Gesundheitssystem aussieht?
Da würde ich mir vorstellen, dass das Gesundheitssystem nicht mehr wirtschaftlich motiviert ist, sondern dass wir sozusagen, es wäre ja wie ein Schritt zurück, aber an sich ein Schritt nach vorne, ein großer Schritt nach vorne, nicht mehr die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser in den Fokus zu stellen. Der Pflegeberuf oder die Kliniken sollen meines Erachtens in der Gesellschaft so angesehen sein, dass es ein Ziel ist von jungen Menschen, dort zu arbeiten und dass man damit genug Personal generiert, dass alle nach ihrem Können auch arbeiten können. Ne? Also, dass man auch ohne schlechtes Gewissen verkürzen kann und diesen anstrengenden Beruf einfach entspannt mit genug Pausen und Ruhezeiten und nicht 23 Stunden durcharbeiten, nicht hinter sich bringen und auch nicht absolvieren, sind jetzt die falschen Wörter, glaube ich, aber dass man einfach Spaß hat, weil ich weiß, ich kann mich an eine Zeit erinnern, da waren wir, hatten wir genug Personal, da war genug Raum und genug Ruhezeit für all die Dinge, die da noch rechts und links sind, weil es ist ja nicht nur der Patient, der versorgt werden muss, sondern man braucht ja auch Raum für Bestellungen, für Neuanschaffungen, für das Ausbilden von Schülern. Ja. Und das braucht natürlich auch ganz, ganz viel Raum. Und der fehlt im Moment an allen Ecken. Und das ist im Moment ja wie so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wenn ich die Schüler nicht richtig ausbilden kann und die nicht motivieren kann, dann habe ich wieder weniger Personal. Und, und so geht es immer fort. Und diesen Kreis muss man einfach durchbrechen. Und ich denke, das schafft man, wenn man das eben auf vielerlei Ebenen attraktiver macht und eben auch in der Gesellschaft.
Ja. Wann war diese Zeit, von der du sprichst, wo es alles
wo Honig und Milch
ja, genau.
Und wo es noch einen Kaiser gab. Also ich bin ja schon 20 Jahre im Beruf. Und wenn ich mich erinnere, als ich angefangen habe 2002, da war die Personalsituation eben eine ganz, ganz andere. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass man auch nicht so einfach einen Job bekommen hat. Also jetzt ist es ja so, ich kann mich als OP-Schwester mit den Jahren Berufserfahrung und einer Fachweiterbildung, ich kann mich überall bewerben, ich werde überall Geld verdienen, ich bin Goldstaub sozusagen. Das ist schon ein angenehmes Gefühl, das will ich nicht leugnen.
Ja.
Aber der Preis dafür ist zu hoch, weil ich weiß, egal wo ich mich bewerbe, die Situation ist dieselbe. Es ist nirgendwo besser, weil überall das Personal fehlt. Vor 20 Jahren war es eben noch so, du musstest umziehen, um die Stadt verlassen, um einen Job zu kriegen. Und dafür warst du aber genug. Du wurdest ordentlich eingearbeitet, du konntest Schüler ausbilden, du hast, wie gesagt, nicht sofort Nachtdienste machen müssen, weil einfach kein Personal da war, sondern man hat dir Zeit gegeben. Und das hätte ich gerne wieder.
Sehr nachvollziehbar.
Und ich meine, eines Tages sind wir hoffentlich wieder da und treffen uns.
Da alles zyklisch ist,
stimmt,
habe ich Hoffnung.
Naja, und ihr legt ja auf jeden Fall damit sehr wichtige Anfänge morgen zum Beispiel und in den jetzigen Tarifverhandlungen. Ja, dann bleibt jetzt von meiner Seite aus nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank. Genau, ich habe das schon zu dir gesagt, als wir uns heute hier Hallo gesagt haben, dass ich krassen Respekt einfach davor habe, so was für eine super anstrengende Arbeit ihr leistet, wo ich mir immer vorstelle, man muss total wach sein und gut auf Zack sein und so weiter. Und das auch noch 40 Stunden und mit leider der mangelnden Anerkennung gesellschaftlich. Und dann gleichzeitig noch ein Arbeitskampf. Und du hast auch gesagt, du hast Kinder. Und jetzt kommst du auch noch bei uns zum Interview vorbei. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du da warst und uns so einen Einblick geben konntest, wie das bei euch gerade funktioniert. Und ich drücke euch total krass die Daumen. Wir werden da bestimmt auch weiter das mitverfolgen natürlich, wie es da bei euch weitergeht.
Sehr gerne. Danke, dass ich diese Plattform sozusagen nutzen konnte, weil es eben auch ein wichtiger Punkt ist, einfach die Menschen zu informieren. Weil wir sind, wir führen ein Schattendasein. Also im OP ja noch mehr vielleicht als auf Stationen. Und es muss einfach ans Licht kommen, wie unterrepräsentiert wir sind. Deswegen danke für die Möglichkeit.
Sehr gerne.
Vielen Dank, ja. Und dann noch einen schönen Tag.
Wir hoffen, das Interview mit Katharina hat euch gefallen. Für uns war es ziemlich bewegend und irgendwie ansteckend. Wir haben großen Respekt für alle ArbeiterInnen im Krankenhaus, denn es ist so beeindruckend, dass sie es zusätzlich zu dieser oft zermürbenden Arbeit schaffen, sich zu organisieren und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Sie kämpfen damit für sich selbst und aber ja auch für uns alle, die als Patientinnen ebenso unter dem Gesundheitssystem leiden, welches auf Profite statt auf Menschenleben ausgerichtet ist. Wenn ihr tiefer in die Tarifverhandlungen und das aktuelle Ergebnis einsteigen wollt, dann werft noch einen Blick in unsere Shownotes. Da haben wir den von Katharina angesprochenen LVZ-Artikel und noch weitere Quellen verlinkt.
Wie könnte denn ein menschenwürdiges und nachhaltiges Gesundheitssystem aussehen? Wenn ihr die Augen schließt und euch vorstellt, euch steht eine Gesundheitsversorgung zur Verfügung, die sowohl für die Arbeitskräfte als auch für die PatientInnen nicht von Stress, von Geld und von Fremdbestimmung geprägt ist, was seht ihr da? Dieser Frage widmen wir uns heute im letzten Teil des Podcasts. Denn zum Glück gibt es seit einigen Jahren immer mehr gelebte Utopien für eine selbstverwaltete und entschleunigte Gesundheitsversorgung. Viel Spaß beim Hören.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
In dem heutigen visionären Beitrag geht es um das Polyklinik-Syndikat. Doch bevor wir euch das vorstellen, möchte ich hier noch auf unsere Broschüre Zukunft für alle, eine Vision für 2048 hinweisen, die wir 2022 herausgegeben haben. Darin stellen wir uns mit ganz vielen anderen Menschen die Frage, wie wollen wir eigentlich 2048 leben? Und wir entwerfen darin reale Utopien für verschiedenste gesellschaftliche Sektoren, darunter eben auch für Gesundheit und Teilhabe. Und daraus liest euch Chris jetzt einen kurzen Abschnitt vor.
Heute sind Gesundheitshäuser, früher Krankenhaus genannt, ein öffentlicher Raum. Das Gebäude ist hell und strahlt eine beruhigende Stimmung aus. Überall sind unterschiedliche Sprachen zu hören. Das Gesundheitshaus ist neben der Gesundheitsversorgung ein Ort der Bildung. Informationsveranstaltungen zum Körper und über Gesundheit werden angeboten. Es ist ein Ort sportlicher Betätigung und Anlaufstelle für Sozial- und Rechtsberatung. Alle Menschen, unabhängig von ihren finanziellen Ressourcen und Herkunft, erhalten eine gleichwertige medizinische Versorgung.
Das Tolle ist, das Polyklinik-Syndikat setzt all das schon heute um und zeigt damit, Eine gute Gesundheitsversorgung unter guten Arbeitsbedingungen ist möglich und keine bloße Utopie. Das Polyklinik-Syndikat ist nämlich ein Zusammenschluss aus 8 Polykliniken, die es mittlerweile in ganz Deutschland gibt. Zum Beispiel in Hamburg, in Leipzig, Berlin und Freiburg. Diese Polykliniken wurden von Menschen gegründet, die mit dem aktuellen ambulanten Gesundheitssystem eben nicht zufrieden sind und bessere Alternativen zur Verfügung stellen wollten. Der Begriff Poliklinik ist sicher vor allem in Ostdeutschland sozialisierten Menschen von euch ein Begriff, da die interdisziplinären Gesundheitszentren in der DDR oft so hießen. Und tatsächlich ist das heutige Konzept auch genau daran angelehnt und aber etwas erweitert. Eine große Rolle spielt heute auch die Einbindung der Arbeitskräfte und Patientinnen in die Nachbarschaft und den Stadtteil. Daher heißen manche Projekte im Syndikat auch solidarisches Stadtteilgesundheitszentrum. In den Gesundheitszentren arbeiten verschiedene Professionen zusammen. Es gibt Ärztinnen verschiedener Fachrichtungen, aber auch Psychotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, SozialarbeiterInnen und Pflegekräfte. Es findet neben rein medizinischen Angeboten auch Stadtteilarbeit statt und Infoveranstaltungen und Selbstorganisationen. Das heißt, die Polykliniken bieten zum Beispiel MieterInnenberatung an oder Räumlichkeiten, in denen sich die Nachbarschaft treffen kann, um sich selbst zu organisieren, zum Beispiel für Kämpfe um bezahlbaren Wohnraum. Die Gesundheitszentren in den einzelnen Städten sind jeweils in eher strukturschwachen Stadtteilen verankert. Die Zielgruppe der Angebote sind die BewohnerInnen des Stadtteils, in dem das Zentrum angesiedelt ist. Das Ziel der Polykliniken ist es also, alle Menschen im Stadtteil gut zu versorgen. Das heißt, dass beispielsweise auch Menschen ohne Krankenversicherung oder ohne Deutschkenntnisse kommen können. Die MitarbeiterInnen des Gesundheitszentrums arbeiten im Kollektiv. Das heißt, dass sie Entscheidungen basisdemokratisch und gemeinsam treffen und hierarchiearm arbeiten. Das umfasst auch, dass der Lohn unabhängig von der Profession gezahlt wird. Also eine Ärztin zum Beispiel nicht mehr verdient als eine Physiotherapeutin. Und ganz wichtig ist mir noch zu sagen, dass im Zentrum des Syndikats die Erkenntnis steht, dass Gesundheit nicht nur von individuellem Verhalten und körperlichem Zustand abhängt, sondern eben auch maßgeblich von den sozialen Verhältnissen, in denen wir leben. Wer arm ist, ist häufiger krank und stirbt früher. Das ist wissenschaftlich mittlerweile unumstritten, findet jedoch kaum im aktuellen Gesundheitssystem in Deutschland Berücksichtigung. Daher werden in Polykliniken nicht nur die individuellen Problemlagen behandelt. Der Ansatz von Gesundheitsversorgung und Förderung ist gemeinwohlorientiert und hat einen transformativen Anspruch. Behandlungen und Therapie wird mit sozialarbeiterischen und aktivistischen Methoden verbunden. In Hamburg hat die Poliklinik Veddel zum Beispiel gemeinsam mit der Nachbarschaft festgestellt, dass sehr viele MieterInnen an Atemwegserkrankungen leiden, verursacht durch Schimmel in ihren Wohnungen. Die NachbarInnen haben sich daraufhin nicht nur um ihre individuelle Gesundheit gekümmert, sondern auch gemeinsam die schlechten Mietverhältnisse und die mangelnde Sorgfalt ihrer VermieterInnen angeprangert und sich in MieterInnenkämpfen kollektiv organisiert. Ziel der Polykliniken ist es nämlich auch, gemeinsam mit den BewohnerInnen Bedarfe und krankmachende Missstände im Stadtteil zu identifizieren und kollektive Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation zu fördern. Das klingt alles ziemlich gut, finde ich. Man muss aber natürlich gleichzeitig sagen, dass Polykliniken in den Verhältnissen des Gesundheitswesens viele Herausforderungen meistern müssen. Das System von teuren und wenigen Kassensitzen für ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen und die vielen bürokratischen Hürden verlangen den GründerInnen viel Arbeit, Zeit und Nerven ab. Umso toller ist es, dass aktuell immer mehr Polykliniken, Gesundheitskollektive und Stadtteilgesundheitszentren entstehen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Belgien, Frankreich, Italien und Griechenland. Träumt ihr jetzt selbst von der Gründung einer Poliklinik, aber wisst nicht, wie ihr mit so einem großen Projekt anfangen sollt? Dann schaut auf die Homepage des Syndikats, denn da gibt es tatsächlich genau dafür eine Anleitung. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und wer weiß, vielleicht gibt es dann ja auch bald in eurem Ort ein Projekt.
Das war die vierte Folge Danke für nichts, der feministische Podcast zu Care und Wirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Lasst uns gern einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen da oder schreibt uns an care@knoe.org. Das könnt ihr auch gern machen, wenn ihr Themenwünsche für die kommenden Folgen habt. Alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links findet ihr in den Shownotes. Ihr findet den Podcast Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort gibt's ihn auch zum Download. Ansonsten findet ihr ihn auf Spotify und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Ich verabschiede mich heute von euch und vom Podcast Danke für nichts. Und ich wollte total gerne nochmal vielen, vielen Dank an euch sagen fürs Hören und für das viele schöne und konstruktive Feedback, das ich schon bekommen habe. Die Produktion dieser ersten vier Folgen hat mir echt viel Spaß gemacht. Und es war manchmal anspruchsvoll, manchmal anstrengend und gleichzeitig eine tolle und bereichernde Arbeit für mich. Ich gehe definitiv mit einem lachenden und einem weinenden Auge und freue mich aber total, den Podcast jetzt an dich, Chris, übergeben zu können und bin schon sehr gespannt auf die nächste Folge. Euch allen, die gerade den Podcast hören, wünschen wir eine gute Zeit jetzt rund um den Jahreswechsel. Weihnachten und Silvester ist ja für sehr viele Menschen auch nicht gerade die unbeschwerteste Zeit, aber wir hoffen natürlich, ihr habt es gut.
Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Danke für nichts. Der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Work, 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 work. It's a me heavy work, 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 work. It's a me do me da, 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 da. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau und gefördert durch die Anstiftung, die Heidehof-Stiftung und der Europäischen Union.